Deutschlandfunk Kultur.
Bologna, 24. Februar 1530. Karl V. wird von Papst Clemens VII. Zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. In Amt und Würden ist er schon längst. Knapp 11 Jahre zuvor, im Juni 1519, hat ihn das Kurfürstenkollegium zum römisch-deutschen Kaiser gewählt. Nun ist sein Status als weltliches Oberhaupt der Christenheit nach altem Brauch offiziell bestätigt. Und dieses Ereignis wird natürlich festlich zelebriert. 20 Kardinäle und 400 päpstliche Wachen haben den Kaiser bei seinem Einzug in Bologna empfangen. 300 Reiter den kaiserlichen Zug begleitet. Eine bunte Abfolge von Edelleuten zu Fuß und zu Pferde, Artillerie mit 10 Kanonen, Armbrustschützen, Trompeter, Herolde, Pagen, schließlich der Kaiser selbst unter einem goldenen Baldachin, seine Räte, Gesandte fremder Länder, Ritter und Geistliche. Man hat die Stadt mit Teppichen, Girlanden, Plastiken und prächtigen Triumphbögen geschmückt. Am Krönungstag zieht der Papst in vollem Ornat und mit seinem gesamten Hofstaat in die Basilika San Petronio ein, gefolgt von Karl, dem man Zepter, Schwert und Gürtel, Reichsapfel und Krone vorausträgt. In einem festlichen Gottesdienst erhält er aus der Hand des Papstes die Reichsinsignien. Die Messe wird auf Griechisch und Latein gesungen. Und selbstverständlich klangvoll umrahmt. Vermutlich sind Musiker der Kapelle von San Petronio beteiligt und das Concerto Palatino, das städtische Bläserensemble von Bologna. Und die Kapelle Karls V., die weit und breit bekannt ist. Die zahlreichen farbenfrohen Berichte über die Krönungsfeierlichkeiten schweigen darüber, welche Kompositionen zu hören sind. Aber ganz bestimmt ist eine Messe dabei, die ein paar Jahre später unter dem Titel Alla Incoronation im Druck erscheinen wird. Sie stammt von Nicolas Gombert, dem führenden Komponisten an Karls Hof, und hat als Grundlage das Lied Surtout Regret eines gewissen Jean Richafort. Musik ist für die Fürsten der Renaissance ein wichtiges Mittel der Repräsentation. Aber für Karl hat sie eine ganz besondere Bedeutung. Er ist mit Musik aufgewachsen, am Hof von Mechelen, bei seiner Tante Margarete von Österreich, Statthalterin der Niederlande. Sie hatte die Vormundschaft für ihn und 3 seiner Schwestern übernommen, nachdem Karls Vater, Philipp der Schöne, König von Kastilien, Leon und Granada, völlig unerwartet gestorben war. Karl war da gerade einmal 6 Jahre alt. Seine Mutter Johanna von Kastilien, genannt die Wahnsinnige, hielt man zunehmend für unzurechnungsfähig. Ob zu Recht oder Unrecht, darüber streiten sich die Geister. Margarete, die Schwester von Karls Vater, war nicht nur eine geschickte Diplomatin, sondern auch hochgebildet, vielseitig interessiert. Sie schrieb Gedichte, die von berühmten Komponisten vertont wurden, besaß erlesene Kunstwerke und eine umfassende Bibliothek voller kostbarer Handschriften. Ihr Hof war ein Zentrum des Humanismus. Künstler, Dichter und Gelehrte gingen ein und aus. Erasmus von Rotterdam, Adrian von Utrecht, der spätere Papst Hadrian VI. Oder auch Pierre de la Rue und Josquin des Prez, die zu den führenden Komponisten der Zeit gehörten. Musikalische Unterweisung gehörte selbstverständlich zu Karls Erziehung. Sie stand gleichwertig neben Lesen und Schreiben, Fremdsprachen, Reiten und Fechten. Zum Musiklehrer berief Margarete den Organisten Henri de Bredenier, der schon in der Hofkapelle von Karls Vater gedient hatte und diese Position später auch in Karls Kapelle einnehmen sollte. Er brachte Karl und seinen Schwestern das Spielen verschiedener Instrumente bei, Klavichord und Gambe, wahrscheinlich auch Laute. Und machte sich mit seinen begabten Schützlingen, vor allem die älteste Eleonore soll eine exzellente Klavichordspielerin geworden sein, einen klangvollen Namen als Musikpädagoge. Auch für Karl hatte die Musik zeitlebens einen besonderen Stellenwert. Einer seiner Biografen glaubt gar zu wissen, dass er sich noch auf seinen Alterssitz ein Klavichord habe schicken lassen. Am Hof seiner kunstsinnigen Tante entwickelte er ein Gespür für die beste Musik seiner Zeit. Januar 1516. Ferdinand II. Von Aragon, Karls Großvater mütterlicherseits, stirbt. Und Karl, noch nicht einmal 16 Jahre alt, erbt den spanischen Thron, ohne dass er jemals einen Fuß nach Spanien gesetzt hätte. Und kaum eines Wortes Spanisch mächtig. Kein Wunder, dass sich seine neuen Untertanen zunächst weigern, ihn als Herrscher anzuerkennen. Am 8. September 1517 schifft er sich gen Spanien ein, um sein Reich in Besitz zu nehmen. In seinem Gefolge eine prächtige Kapelle. Gehaltslisten aus dieser Zeit weisen 39 Sänger, 7 Trompeter und 5 nicht näher bezeichnete Instrumentalisten aus. Bekannte Musiker sind darunter. Viele haben schon seinem Vater Philipp dem Schönen gedient. Mit musikalischem Glanz sollen sie Karls Macht und Stärke demonstrieren und seinen Anspruch als Erbe der spanischen Länder unterstreichen. Und, das Wichtigste, sie sollen die täglichen Gottesdienste festlich gestalten. Capilla Flamenca, die flämische Kapelle, werden die niederländischen Musiker genannt, die Karl auf seiner ersten Reise nach Spanien folgen und ihn fortan kreuz und quer durch Europa begleiten werden. Wobei Kapelle eigentlich nicht nur die Musiker meint, es sind vielmehr alle, die für die täglichen Gottesdienste zuständig sind. Kapläne, der Almosenier, der milde Gaben verteilt, aber auch Verantwortung trägt für Ordnung und Disziplin der Kapläne. Der Sommelier des Oratoriums, zuständig für die Stunden- und Andachtsbücher und die Rosenkränze. Der Furier, verantwortlich für Kost und Logis. Kapelldiener, Almosendiener, Kleinodienbewahrer, Orgelträger. und eben die Sänger, größtenteils selbst Geistliche, an ihrer Spitze der Kapellmeister. Die Kapellknaben, die die hohen Stimmen singen, und ein Organist. Die Sänger erhalten ein stattliches Gehalt, 12 Sous am Tag. So viel bekommen auch der oberste Herold und der Leibbarbier des Kaisers. Aber sie haben ja auch eine ganz besondere Aufgabe. Musizieren sie doch, so formuliert es Karl selbst,
zur Ehre und zum Lob Gottes, unseres Schöpfers, und für die Erhöhung und Verherrlichung seines heiligen Dienstes.
Karl V. ist mit seiner Wahl zum römisch-deutschen Kaiser, kaum 20 Jahre alt, zu einem der mächtigsten Herrscher der Welt aufgestiegen. Er gebietet über ein Reich, in dem sprichwörtlich die Sonne nie untergeht, das sich von Flandern und den Niederlanden bis Österreich, von Spanien über Neapel und Sizilien bis hin zu den Kolonien in Amerika erstreckt. Das bedeutet gewaltige Macht, aber auch gewaltige Probleme. Jahrzehntelange kriegerische Auseinandersetzungen mit Franz I. von Frankreich, der selbst gern Kaiser geworden wäre und ihm die Vorherrschaft in Europa streitig macht. Der Kampf um die Einheit der Christen, dem Karl sich vor allem anderen verpflichtet fühlt und in dem er doch scheitert. Dass er mit dem Wormser Edikt die Reichsacht über Martin Luther verhängt hat, hat die Sache der Lutheraner eher noch befeuert. Das Vordringen der Osmanen in Europa. Die Auseinandersetzungen mit den Reichsständen in Deutschland, die mehr Rechte einfordern. Aufstände in Spanien und in Gent. Auseinandersetzungen über die eroberten Gebiete in der neuen Welt. Wie kann man sich den Mann, auf dessen Schultern seit jungen Jahren all diese Probleme lasten, eigentlich vorstellen? Äußerlich, das zeigen zahlreiche Gemälde, eher unscheinbar. Mittelgroß, schlank, mit rötlichem Haar, etwas hakenförmiger Nase, mit ausladender Kinnpartie und dem vorstehenden Unterkiefer der Habsburger. Zeitgenossen beschreiben ihn als sehr fromm, ernsthaft, gerecht. Aber auch als schwermütig, unnahbar und spröde. Martin Luther wird einmal lästern, der Kaiser rede im ganzen Jahr nicht so viel wie er an einem Tag. Maßvoll ist Karl und bescheiden. Er trägt meistens schlichte, oft schwarze Kleidung, nicht gerade standesgemäß, wie ein venezianischer Gesandter naserümpfend bemerkt. Nur selten geht er auf die Jagd. Aufwendige Feste sind seine Sache nicht. Unmäßig ist allein sein Appetit. Selbst im Alter von Gicht geplagt, stopft er gegen den Rat seiner Ärzte Pasteten, Wildbret, Schweinebraten, Kalbskopf in sich hinein. Und als Karl in jungen Jahren zum ersten Mal einer Versammlung des Ordens vom Goldenen Vlies vorsteht, ist das Diner magnifique so reichhaltig, dass, so berichten Biografen, die meisten Ritter den Vespergottesdienst versäumen. Einige, weil ihnen unwohl ist, andere, weil sie noch immer bei Tisch sitzen. Bei solchen Gelagen ist natürlich auch für Unterhaltung gesorgt. Spaßmacher treten auf, Gaukler oder Musiker. Was sie im Einzelnen dargeboten haben, ist nicht überliefert. Vielleicht unterhaltsame Lieder wie diese Chanson über die Hasenjagd. Der Komponist dieses Liedes, La Chasse aux Lièvres, die Hasenjagd, ist Nicolas Gombert, einer der namhaftesten Musiker am Hof Karls des V. Seine Lebensgeschichte liegt, wie bei den meisten seiner Kollegen aus der frühen Neuzeit, weitgehend im Dunkeln. Geboren ist er wohl um 1495 im französischsprachigen Teil Flanderns. Mit Anfang 30 im Jahre 1526 wurde er als Sänger für die Kapelle Karls des V. engagiert. Zwei oder drei Jahre später stieg er schon zum Maître d'Enfant, zum Leiter der Kapellknaben, auf. Eine anspruchsvolle Aufgabe war er doch nicht nur für musikalische Unterweisung der Knaben, sondern auch für alle Belange ihres täglichen Lebens verantwortlich. Dokumente, die die Erstattung seiner Ausgaben quittieren, spiegeln wider, was das bedeutet. Im Jahre 1529 erhält er zum Beispiel unter anderem:
Auf dem Weg von Genua und Piacenza für das Logis der Knaben und um in Bologna ein Logis zu mieten, 12 Dukaten, 12 Realen. Um ein Boot von Savona nach Piacenza für die Knaben zu mieten und um ihre Koffer zum Hafen und aus dem Hafen tragen zu lassen, 4 Dukaten, 6 Reales. An Schuhen, sowohl mit doppelter wie mit einfacher Sohle, und für das Ausbessern dieser Schuhe 6 Dukaten. An Streu für ihre Betten 4 Reales und einen halben. Für das Schneiden ihrer Haare 10 Reales. Für die Kleidung der Knaben dem Schneider bezahlt, sowohl für die Anfertigung der Kleider, Bänder, Hüte, Jacken, Wämser und Hosen 17 Dukaten, 6 Reales, als auch für die Ausbesserung 20 Reales. Und ein Kleid für Aquino zu kaufen, dessen Kleid zerrissen worden war, 2 Dukaten und einen halben. Für die Reinigung der Wäsche während der genannten Zeit 12 Dukaten. Für Papier, Tinte, Feder, Öl und andere für die Knaben notwendigen Bedarfsartikel 6 Dukaten. Für Kerzen, um die Kinder zu führen, 3 Dukaten, 3 Reales.
Irgendetwas ist bei 10 oder 12 halbwüchsigen Jungen immer zu besorgen, zu reparieren, zu ersetzen. Und neben diesen Alltagspflichten komponiert der Maître d'Enfant Nicolas Gombert unablässig. 10 Messen sind überliefert, mehr als 160 Motetten, 8 Magnificat-Vertonungen, rund 60 Chansons. Und offenbar schätzte der Kaiser seine Kompositionen so hoch, dass ihm sogar ein Verbrechen nachgesehen wurde. Er hatte einen der Knaben missbraucht und wurde dafür zu einer Galeerenstrafe verurteilt. Die Gnade des Kaisers soll er mit seinem ersten Buch 4-stimmiger Motetten aus dem Jahr 1539 erwirkt haben. Vermutlich musste er seine Strafe gar nicht erst antreten. Seine Kompositionen jedenfalls sind handwerklich perfekt. Klar im Aufbau, abwechslungsreich gestaltet, suggestiv in der Wirkung. In seinen geistlichen Werken, die den weitaus größten Teil seines Œuvres ausmachen, verzichtet Gombert völlig auf äußerliche Effekte. Vielmehr versucht er, den Text möglichst eindringlich zur Geltung zu bringen. In den 1550er Jahren preist ihn ein Musikgelehrter mit den Worten:
»In unserer Zeit haben sich Neuere hervorgetan, unter ihnen Nicolas Gombert, der Schüler des verstorbenen Josquin, der allen Musikern den Weg wies zu kunstvoller Polyphonie und Verfeinerung und der Musik geschaffen hat, die anders ist als alle vorherigen. Er vermeidet Pausen in seinen Werken und seine Kompositionen sind voller Harmonie und Kontrapunkt.«
Wo solche Musik erklungen ist, das kann man oft nicht einmal vermuten. Denn Karl V. ist der letzte Reisekaiser, der sein Reich nicht von einer Residenz aus regiert, sondern unablässig unterwegs ist. Um nach dem Rechten zu sehen, um Kriege zu führen oder diplomatische Verhandlungen. Um an Hochzeitsfeierlichkeiten, Begräbnissen, Krönungszeremonien teilzunehmen. Um seine Besitzungen in Augenschein zu nehmen, um Recht zu sprechen. Um rebellische Bauern in Schach zu halten oder die Protestanten. Als er im Jahre 1555 von Krankheit gezeichnet die Herrschaft über die Niederlande an seinen Sohn abtritt, lässt Karl in der Abdankungsrede sein unstetes Leben Revue passieren.
Auf den Feldzügen, die ich unternommen habe, teils um Krieg zu beginnen, teils um Frieden zu stiften, bin ich 9-mal nach Deutschland, 6-mal nach Spanien, 7-mal nach Italien, 4-mal nach Frankreich, 2-mal nach England und 2-mal nach Afrika gekommen und habe damit 40 große Reisen gemacht. Die weniger wichtigen Besuche, die ich im Laufe der Zeit meinen verschiedenen Staaten abgestattet habe, nicht mit eingerechnet. Ich habe 8-mal das Mittelländische Meer, 2-mal die Spanische See durchschifft.
Und Reisen, das bedeutete Unbequemlichkeiten. Stundenlange Ritte zu Pferde, holprige Kutschfahrten, gefahrvolle Schiffspassagen. Immer mit dabei die Sänger der Hofkapelle und Instrumentalisten. Selbst auf dem Schiff hatten die Trompeter bei Tagesanbruch den Morgengruß zu blasen. 3-mal täglich, morgens, mittags und abends, spielten Pfeifen und Trommeln auf. Eine Entschädigung für die Strapazen mag es für die Musiker gewesen sein, dass sie teil hatten an Begegnungen der bedeutendsten Persönlichkeiten ihrer Zeit, an glanzvollen Feierlichkeiten, an prunkvoll inszenierten Machtdemonstrationen, bei denen die Potentaten ihre ganze Stärke zur Schau stellten, auch mittels ihrer besten Musiker. Sie erlebten die ebenfalls berühmte Kapelle von Karls Gegenspieler Franz I. von Frankreich, die päpstliche Kapelle, die Kapelle Heinrichs VIII., Sie hörten das Neueste aus der Feder der führenden Komponisten in den Niederlanden, in Deutschland, Frankreich, Italien. Und natürlich Spanien, wo Karl einen großen Teil seiner Zeit verbrachte und ließen sich von den fremden Klängen inspirieren.
Thank you.
Von Antonio de Cabezon stammen diese Variationen über eine beliebte Tanzmelodie. Cabezon, seit seiner Kindheit blind, war als Organist einer der berühmtesten spanischen Musiker seiner Zeit. Isabella von Portugal, die Gemahlin Karls des V., engagierte ihn kurz nach ihrer Hochzeit für ihre private Kapelle. Einige Jahre später ernannte ihn Karl zum Musico da Camera und zum Musiklehrer seiner Kinder. Bis zum Ende seines Lebens bleibt Karl von Musik umgeben. Seine letzten Lebensjahre verbringt er in Spanien. Schwer von Gicht geplagt und kaum noch imstande, zu Fuß zu gehen, hat er die Herrschaft über die Niederlande und dann auch über Spanien an seinen Sohn Philipp übergeben und schließlich, ein unerhörter Vorgang, die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches abgelegt. Sein Bruder Ferdinand soll das Amt übernehmen. Im September 1556 segelt Karl zum letzten Mal nach Spanien, wo er sich vom mediterranen Klima Linderung erhofft. Das Hieronymitenkloster von San Juste im Westen Spaniens hat er sich als Alterssitz erkoren. An die Klostermauern ein nicht sehr geräumiges, aber kostbar eingerichtetes Landhaus anbauen lassen. 50 Bedienstete sorgen für sein Wohlbefinden. Karl nimmt regelmäßig an den Gottesdiensten der Mönche teil, manchmal von einem Fenster seines Schlafzimmers aus, das sich in den Chor der Klosterkirche öffnet. Eigens für den musikliebenden Kaiser hat sich der Abt aus anderen Klöstern einige Brüder mit guten Stimmen und einen fähigen Organisten erbeten. Mit kräftiger Stimme soll Karl die liturgischen Gesänge mitgesungen haben. Am 21. September 1558, 2 Jahre nach seiner Ankunft in Spanien, stirbt Karl V. Er wird in der Klosterkirche bestattet. Im ganzen Reich finden Trauerfeierlichkeiten statt. In Toledo, Sevilla, Rom, Neapel, Augsburg, Brüssel, Wien und vielen anderen Städten. Ein Jahr später gibt es einen Gedenkgottesdienst in Mexiko-Stadt. Und dort, so ist überliefert, erklang Musik von Cristóbal de Morales, dem berühmtesten Komponisten der spanischen Renaissance. Er stand zwar nicht in den Diensten des Kaisers, sondern des Papstes. Aber Werke aus seiner Feder sind in den Kapellbüchern der Capilla Flamenca zu finden. Und posthum hüllt er nun den Namen des Kaisers in musikalischen Glanz, in der neuen Welt. Am anderen Ende des Reiches, in dem die Sonne nie untergeht.